SWR aktuell, Infodate am Mittag.
Mit Petra Waldvogel. Die Corona-Pandemie nimmt Fahrt auf. Die 7-Tage-Inzidenz steigt weiter. 17,8 meldete das Robert-Koch-Institut für heute. Gleichzeitig stockt die Impfkampagne und für Kinder und Jugendliche von 12 bis 18 Jahren gibt es noch immer keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Das soll sich jetzt aber möglicherweise ändern. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten heute unter anderem über Corona-Impfangebote für Jugendliche. Nach einem Vorschlag des Bundesgesundheitsministeriums sollen künftig alle Bundesländer Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren eine Impfung anbieten. Aus Berlin berichtet Franka Welz.
Nach den Plänen sollen alle Bundesländer Impfungen für diese Gruppe in Impfzentren anbieten, aber auch niedergelassene Haus- und Kinderärzte sowie Betriebsärzte sollen mit einbezogen werden. In der Europäischen Union sind die Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und von Moderna für diese Gruppe zugelassen. Für Deutschland empfiehlt die Ständige Impfkommission die Impfung bisher unter anderem für Kinder und Jugendliche, bei denen das Risiko eines besonders schweren Verlaufs von Covid-19 besteht. Grundsätzlich können 12- bis 17-Jährige aber schon jetzt nach ärztlicher Beratung und mit der Zustimmung der Sorgeberechtigten geimpft werden.
Mit dem neuen Beschluss, der möglicherweise kommt, sollen die Impfungen in der Altersgruppe der 12- bis 18-Jährigen vor allem vorangetrieben werden. Notwendig ist das auch mit Blick auf den Schulstart. In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sind die Sommerferien schon zu Ende. Dort beginnt heute der Unterricht und die Schulen sind in Bezug auf die Corona-Schutzmaßnahmen nach wie vor nur bedingt gut aufgestellt. Die Sprecherin des Landesschülerbeirats Baden-Württemberg, Elisabeth Schilly, begrüßt die politische Initiative. Die Impfbereitschaft der Jugendlichen sei sehr hoch, sagte sie in SWR aktuell. Man müsse ihnen jetzt die Chance geben, sich auch impfen zu lassen.
Ich finde es wichtig, dass das Impfangebot jetzt für alle gemacht wird. Am liebsten jetzt die erste Impfung gleich zu Beginn der Sommerferien, dass wir es quasi schaffen würden, einen sicheren Schulstart zu haben, dass der Regelbetrieb garantiert ist im nächsten Schuljahr und dass sich jetzt die meisten schon über die Sommerferien impfen lassen können. Und ich finde es einfach sehr wichtig, dass man das Angebot macht. Das ist ein Beitrag zur Bekämpfung von Corona. Das ist eine Maßnahme, die Schulöffnung garantieren könnte oder auf jeden Fall wahrscheinlicher macht, damit auch den Regelbetrieb sichert. Und deshalb ist die für uns sehr wichtig, dass zumindest mal das Angebot gemacht wird. Wer es dann am Ende wahrnimmt, kann man ja später die Zahlen erheben, wird man dann sehen.
Sagte die Sprecherin des Landesschülerbeirats Baden-Württemberg, Elisabeth Schilly, im SWR. Ab heute muss man 2 Fingerabdrücke bei der Beantragung eines Personalausweises abgeben. Nach den biometrischen Passbildern soll das die Ausweise nun noch sicherer machen. Datenschützer bezweifeln das allerdings. Aus Berlin, Isabel Reifenrath.
2 Fingerabdrücke werden gescannt und auf einem Chip im Personalausweis gespeichert. Nur die EU-Behörden, die zur Identitätsfeststellung berechtigt sind, dürfen auf die Fingerabdrücke zugreifen. Datenschützer befürchten aber, dass auch ausländische Behörden oder die Polizei die Daten speichern könnten. Sie glauben nicht, dass die Fingerabdrücke die Personalausweise fälschungssicherer machen. Die Bundesregierung setzt mit der Neuerung eine EU-Verordnung um. Die Personalausweise innerhalb der EU sollen so angeglichen werden. Ab Mai 2025 muss außerdem das Foto für den Personalausweis digital eingereicht werden. Nur registrierte Fotoläden können das. Die Behörden müssen dann prüfen, ob die Fotos technisch manipuliert wurden. Bei Zweifeln können sie darauf bestehen, das biometrische Foto in der Behörde neu aufzunehmen.
Die Hitzewelle in Südeuropa dauert an und mit ihr der Kampf gegen immer neue Brände. In der Türkei kämpfen tausende Einsatzkräfte den 6. Tag in Folge gegen Wald- und Buschbrände in der Mittelmeerregion. Von 129 Bränden seien 122 unter Kontrolle gebracht worden. Das teilte der Kommunikationsdirektor des türkischen Präsidenten in der vergangenen Nacht via Twitter mit. Bisher sind 8 Menschen durch die Feuer getötet worden. Besonders betroffen sind die südwesttürkischen Provinzen Antalya und Mugla. Zahlreiche Orte wurden evakuiert, darunter auch der Ferienort Turunç in Marmaris. Wie die türkische Zeitung Hürriyet berichtete, wurden Touristen per Boot aus dem in einer Bucht gelegenen Ort in Sicherheit gebracht. Heute lagen die Temperaturen in den betroffenen türkischen Regionen bei knapp 40 Grad. Auch in Griechenland und Italien wüten die Feuer weiter. Verena Schelter berichtet.
Auf Sizilien waren mehr als 800 Feuerwehrleute im Einsatz. In der Region um die Großstadt Catania sind auch Ferienanlagen von den Feuern betroffen gewesen. Bürgermeister Salvatore Pugliese schrieb von komplett zerstörten Bereichen im Süden der Stadt. Zudem ist am Samstagabend der Vulkan Ätna ausgebrochen, an dessen Fuß Catania liegt. Landesweit mussten Einsatzkräfte allein bis zum Sonntagnachmittag mehr als 650 Mal ausrücken, teilte die italienische Feuerwehr auf Twitter mit. Auch in Griechenland kämpfen Feuerwehr und Katastrophenschutz gegen Dutzende Wald- und Buschbrände. In der Region um die Kleinstadt Aegion auf der griechischen Halbinsel Peloponnes mussten mindestens 16 Menschen wegen Atemwegsbeschwerden in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Mehrere Häuser wurden zerstört. Mittlerweile konnten die Brände zwar eingedämmt werden, wegen der seit Wochen anhaltenden Dürre bestehe aber weiterhin eine hohe Brandgefahr, warnt der Zivilschutz.
Die belarussische Olympionikin Kristina Timanowskaja, die nach Kritik an Sportfunktionären ihres Landes offenbar gegen ihren Willen zurück nach Minsk gebracht werden sollte, ist in Sicherheit. Sie verbrachte die Nacht unter Schutzvorkehrungen und will nun möglicherweise Asyl beantragen. Das IOC sagte Timanowskaja seine Unterstützung zu. Man werde zusammen mit ihr und den japanischen Behörden die weiteren Schritte beraten, so IOC-Sprecher Mark Adams.
We're talking again her this morning to understand what those next steps could be, what she wants to pursue, and we will give her support in that decision.
Ferner habe man das Nationale Olympische Komitee von Belarus um einen ausführlichen schriftlichen Bericht in der Angelegenheit gebeten. Das IOC hatte das belarussische NOK bereits im Dezember letzten Jahres mit Sanktionen belegt, weil es seine Athleten nicht vor politischer Diskriminierung im Rahmen der Proteste gegen das Regime von Präsident Lukaschenko geschützt hatte.
Markus Tepper berichtete. Und Olympiasilber für die deutschen Bahnrad-Weltmeisterinnen Lea-Sophie Friedrich und Emma Hinze, die sich nur China geschlagen geben mussten.
Fokus Südwest.
Der Landkreis Ahrweiler ist offensichtlich vor der Flutkatastrophe in der Nacht auf den 15. Juli präzise gewarnt worden, ohne jedoch rechtzeitig darauf zu reagieren. Diesen Vorwurf hat der Krisenforscher Frank Roselieb erhoben.
Der Krisenstab war wohl spätestens um 19 Uhr auch komplett einsatzfähig. Und da hätte man eigentlich in dem Augenblick schon sagen müssen, wenn bereits der Innenminister dazu kommt und man Meldungen bekommen hat von Hochwasserständen, die alles andere als normal, alles andere als Standard sind, hätte man spätestens dort Katastrophenalarm auslösen müssen.
Der Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler von der CDU, hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Schuldzuweisungen seien angesichts der jetzigen Lage geschmacklos. Die Frage einer Verantwortung könne derzeit gar nicht geklärt werden. In Bad Neuenahr-Ahrweiler nimmt heute das Deutsche Kreuz ein Verpflegungszentrum in Betrieb. Dort gibt es nach Angaben einer Sprecherin jeden Tag 10.000 warme Essen für die Menschen in der Umgebung. Andrea Kaltheier.
Das Versorgungszentrum wurde am Wochenende von Einsatzkräften des Deutschen Roten Kreuzes aus Hessen errichtet, teilte der DRK-Landesverband Hessen mit. 25 DRK-Helfer haben in Bad Neuenahr-Ahrweiler ein riesiges Zelt aufgebaut. Im Vollbetrieb sind dort mehr als 100 DRK-Helfer aktiv. Neben den warmen Mahlzeiten, die es täglich ausschließlich für die Bevölkerung in der Stadt und im näheren Umkreis gibt, verteilen die DRK-Mitarbeiter an mehreren Stationen täglich 10.000 Lunchpakete. Das DRK rechnet damit, dass dieser Einsatz mehrere Wochen dauert. Das DRK Hessen ist außerdem im Einsatz, um die Menschen mit Trinkwasser zu versorgen. Zusammen mit der Bundeswehr haben die Helfer zudem in Altenburg, Hönningen und in Schuld Duschcontainer aufgebaut. Weitere Standorte für solche Duschcontainer mit Waschmaschinen und Trocknern werden momentan erkundet.
Im Erlebnispark Tripsdrill in Kleebronn im Kreis Heilbronn ist wieder eine der größten Blutspendeaktionen in Deutschland gestartet. Die Aktion des Erlebnisparks zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz findet bereits zum 20. Mal statt. Dorothee Seinsurth.
Im Jubiläumsjahr ist der Ablauf allerdings etwas anders. Wegen der geltenden Corona-Auflagen ist nur der Auftakt heute in Tripsdrill. Die eigentliche Aktion ist nicht wie üblich vor den Toren des Freizeitparks. Die Blutspenden werden in der Verbandssporthalle in Brackenheim durchgeführt. Die Aktion läuft bis kommenden Freitag. Zum Auftakt heute wird unter anderem Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner erwartet.
Und sonst so?
Es gibt sie wirklich, SpongeBob und Patrick. Das kultige Duo aus der Zeichentrickserie SpongeBob Schwammkopf wurde jetzt auch im echten Leben entdeckt. Der Meeresforscher Christopher Marr fand das ungleiche Paar auf dem Meeresboden. Und wie in der Serie ist der Schwamm gelb und der Seestern rosa. Eine ungewöhnliche Farbkombination für die Lebewesen, die in den Tiefen des Meeres leben. Allerdings tragen die beiden weder Badehose noch Krawatte und Schwämme, die stehen auf der Speisekarte von Seesternen. Der Patrick aus dem echten Leben hätte also wahrscheinlich nur Essen im Sinn.
SWR aktuell Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.